Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und ich begrüße unseren Gast, den griechischen Autor Petros Markaris, der uns mit seinen Kriminalromanen um Kommissar Charitos, vor allem den letzten dreien, die Augen geöffnet hat, was das Thema Krise in Griechenland angeht. Petros Markaris ist gerade in Wiesbaden als Pate bei der Theaterbiennale Neue Stücke aus Europa. Guten Abend, Herr Markaris.
Guten Abend.
Herr Markaris, Sie sind schon öfter in Wiesbaden gewesen, als Pate bei vergangenen Theaterbiennalen und Sie haben auch Lesungen gemacht. Sie kennen die Stadt also?
Ja, gut. Ich kenne die Stadt ziemlich gut, würde ich sagen. Schon.
Und da Sie mal gesagt haben, jede Stadt hätte ihren spezifischen Geruch, möchte ich natürlich von Ihnen wissen, wie riecht Wiesbaden?
Ja, also Wiesbaden riecht nach Grün, sehr. Und auch nach Bäumen. Das ist, das sagen wir, der spezifische Geruch von Wiesbaden. Das Grün und die Bäume.
Wiesbaden nennt sich gern Krimi-Stadt. Sie schreiben Kriminalromane. Finden Sie die Szene hier krimi-tauglich?
Jede Stadt ist krimi-tauglich. Jede Stadt also hat, sagen wir, einen Blickpunkt und ein Ambiente, wo man ruhig ein Krimi hineinsetzen kann. Die Frage ist immer, ob es einen Autor gibt, der diese spezifische Stadt und deren, sagen wir, Besonderheiten, sagen wir, ins Narrativ bringen kann. Das ist das Problem.
Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihren Kommissar Charitos und Gattin in die heißen Quellen von Wiesbaden zu schicken? Zur Erholung von der griechischen Misere zum Beispiel?
Wenn ich jetzt eine Liste machen würde, ich sollte Charitos nach Wiesbaden schicken, dann nach Frankfurt, dann nach München, dann nach Berlin, dann nach Barcelona, dann nach Madrid und bestimmt auch nach Rom und bestimmt auch nach Sizilien. Also einmal habe ich einen italienischen Journalisten gesagt, wissen Sie, sobald Charitos in den Ruhestand geht, wird er eine Reiseagentur eröffnet und dann wird er überall hinreisen.
Immerhin hat Wiesbaden heiße Quellen zu bieten. Ja. Da könnte er die Kur machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber das verlockt Sie nicht oder man weiß ja nie. Wir wollen die Hoffnung mal nicht aufgeben.
Ich habe ja also vorhin in einem Gespräch während der Lesung gesagt, ich verstehe mich und Charitos als Athener. Und Athen ist für mich nicht nur ein Milieu, nicht nur ein Ambiente, sondern eine Protagonistin als Stadt. Und es ist für mich schwierig, diesen Protagonisten aufzugeben oder einen Protagonisten dazu zu bringen, es sei denn, es wäre Istanbul, meine Geburtsstadt, und das ist was anderes.
Bevor wir aber zum Schauplatz Ihrer Kriminalromane Athen kommen, stimmen wir uns musikalisch ein. Mikis Theodorakis und Maria Faranduri, O Kaimos. Herr Markaris, Ihnen war schon Ende 2009, glaube ich, klar, dass Sie über die Entwicklungen in Griechenland schreiben wollen, und zwar eine Krisentrilogie. Waren Ihnen die Themen im Einzelnen schon klar?
Also seltsamerweise war mir der letzte Roman der Trilogie klar als Thema, also Abrechnung. Die ersten beiden, die kamen aus der Entwicklung der Krise heraus. Also am Anfang, ganz am Anfang, waren die Banken. Und ich habe mir gedacht, dass die Banken alleine mitschuldig sind in Griechenland. Sie haben die Leute dazu verführt, einfach, dass sie so viele Kredite aufnehmen. Und in einem Land, wo dessen Bewohner jahrzehntelang arm waren, lassen diese Bürger lassen sich ganz leicht verführen. Und ich habe gesagt, die Banken tragen eine Schuld dafür, was jetzt passiert. Und deswegen habe ich das ganze System der Banken thematisiert. Und andererseits war für mich nach und nach, als ich gesehen hat in der, oder als ich in den ersten zwei Jahren, das ist 2010, 2011, verfolgt hatte, wie eigentlich die Steuerhinterziehung in Griechenland zulasten der einfachen Leute gibt. Denn sie hatten ja die Last dafür zu zahlen. Dann wusste ich, dass ich einen Roman über die Steuerhinterziehung der Prominenz schreiben sollte.
Also es war auch eine Entwicklung bei Ihnen. Ja. Ihnen wurde das Thema immer klarer, beziehungsweise die Problematik wurde Ihnen immer klarer. Nur, also das habe ich richtig verstanden, das dritte Thema, das war Ihnen von Anfang an klar.
Ich kann es Ihnen erklären. Als die Krise da war, nein, ich habe schon 2004 während der Olympiade oder während der Vorbereitungen zur Olympiade den Standpunkt vertreten, das ist der Anfang vom Ende. Ein Land wie Griechenland kann sich den Luxus einer Olympiade nicht leisten. Alle verlieren daran. Und wenn es reiche Länder sind, dann können sie sich das auf sich nehmen. Obwohl ja auch, sagen wir, der Verlust ziemlich stark ist. Das wissen Sie schon von München her. Aber ein kleines Land mit fast null Infrastruktur, das einfach jubelt, dass sie die Olympiade machen, dieser Jubel wird eben sich zu einer Katastrophe entwickeln. So ist es auch gekommen.
Und was ist jetzt mit all diesen Bauten geschehen?
Die
stehen leer und vergammeln.
Die verrossen, verrecken.
Das heißt,
einfach.
Das heißt,
aber das war vorauszusehen. Das ist, ich meine, das ist keine Überraschung. Das ist ja ihr Problem.
Also das war der Ausgangspunkt der Katastrophe oder der
ja,
extrem schwierigen Situation in Griechenland. Wer Ihre drei Krimis gelesen hat, kann sich ein gutes Bild der Lage machen. Ihre Bücher ersetzen Dutzende von Zeitungsartikeln und Medienberichten, weil sie nicht nur Tatsachen und historische Hintergründe aufzeigen, sondern auch Stimmungen vermitteln.
Naja, aber wissen Sie, also das Projekt war von Anfang an, das Projekt hatte von Anfang an zwei Orientierungen. Zuerst einmal drei Aspekte der Krise thematisieren. Das waren zum ersten Mal, wie gesagt, die Banken, dann die Steuerhinterziehung, dann die Generation der 80er. Und der zweite Aspekt war, das Elend oder die Schwierigkeiten, den Alltag der Griechen von einem Roman in den anderen zu übertragen, als eine, sagen wir, Erzählung, die durch drei Romane zieht und dadurch zu zeigen, wie schlimmer das Leben der Griechen geworden ist.
Das war eine sehr gute Idee, denn dadurch schaffen sie Identifikationsmöglichkeiten. Man kann sich mit der Familie Charitos und ihren Bekannten identifizieren.
Ja, aber auch die anderen Leute, die nicht unbedingt zur Familie gehören, zum Beispiel die vier alten Frauen am Anfang des zweiten Romans, nicht? Und auch die Situation sowohl der Familie als auch der anderen Leute im dritten Roman. Es ist ein Alltag, auch in der Realität, der zunehmend sich verschlechtert. Na gut, ich könnte vielleicht heute sagen, die Lage hat sich stabilisiert, zwar auf einem sehr niedrigen Niveau, aber trotzdem stabilisiert. Nun kommt aber die zweite Frage. Wie kann diese Gesellschaft, sagen wir, ein gewisses Maß an Wachstum erreichen, wodurch der ganze Mittelstand zerstört ist und Griechenland, also sagen wir, die produktive Kraft Griechenlands war durch den Mittelstand. Der Mittelstand ist ruiniert, er ist nicht verarmt. Wenn, sagen wir, der Mittelstand einfach vom Niveau des Lebens, vom Lebensniveau her, was verloren hat oder ein niedrigeres Niveau erreicht hätte, das ginge schon. Aber er ist ruiniert, wenn sie durch Athen gehen und diese leere Läden des Mittelstands erleben, dann ist es zum Heulen.
Da schließe ich natürlich die Frage an, so kann es ja nicht bleiben, dass der Mittelstand ruiniert ist. Das heißt, wie kann der sich denn jemals wieder erholen?
Also, wenn Sie von mir eine ganz einfache, fast plumpe Antwort wollen, dann würde ich Ihnen sagen, ganz einfach, wenn man Ihnen zurückgibt, was man Ihnen weggenommen hat. Und denn vieles, was von Ihnen weggenommen worden ist, war ungerecht. Es sollte nicht so gemacht werden, weil der Staat nicht die Möglichkeiten oder den Willen hatte, von dem zu holen, der das Geld hatte, und von denen zu holen, die das Geld versteckt hatten, von denen zu holen, die keine Steuer oder ganz wenig Steuer gezahlt hatten, da wäre der Mittelstand heute nicht ruiniert gewesen.
Das heißt, der Staat muss dem Mittelstand Geld zurückgeben.
Die einzige Möglichkeit, die existiert, ist, dass der Staat von den richtigen Leuten nimmt und denen, also dem Mittelstand, der also brutal fast alles weggerissen hat, es ihnen wieder irgendwie zurückgibt, damit der Mittelstand wieder Mut fassen kann und Atem holen kann und die Kraft wieder erzeugen kann, damit er wieder etwas schafft.
Ihr Schweizer Verlag Diogenes schreibt, Sie seien inzwischen der wohl beliebteste Interviewpartner der deutschen Medien zum Thema Griechenland-Krise. Wie geht es Ihnen in dieser Rolle?
Ja, also meine Freundin Ruth Geider schreibt das, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe die Nase voll von der Krise. Seit 2010 rede ich, schreibe ich und gebe ununterbrochen Interviews über die Krise. Irgendwann wird das zu viel. Irgendwann sagt man, jetzt ist genug, jetzt will ich nicht mehr. Nun, ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, schreibe ich noch einen Epilog zur Trilogie. Der Epilog ist abgeschlossen und jetzt will ich nicht mehr über die Krise schreiben. Auf keinen Fall. Ich will mich mit anderen Themen befassen. Andererseits lebe ich doch in Griechenland. Ich kann nicht einfach wegschauen. Es liegt auch nicht in meinem Charakter. Ich kann nicht wegschauen. Es geht nicht mit mir. Das ist diese verdammte Generation, zu der ich gehöre. So sind wir eben. Aber zumindest werde ich mich, sagen wir, erzählerisch nicht mehr mit der Krise befassen.
Auf jeden Fall haben Sie sich große Dienste erworben, denke ich, dadurch, dass Sie die Krise so gut oder die Ursachen der Krise in Ihren Büchern so gut erklären. Auf diese Weise haben eben sehr viele Menschen, die vorher keine Ahnung hatten, einen Eindruck bekommen von den Gründen, von den Ursachen, von den Entwicklungen.
Ich versuche, den Leuten in Griechenland und im Ausland zu erklären, warum das so gekommen ist und wo die Schuld der einzelnen Länder bzw. Teile liegt, denn alle haben hier Fehler gemacht. Es ist nicht wahr, dass nur die Griechen Fehler gemacht haben. Die Griechen haben diejenigen Fehler gemacht, die sie sich selbst ruiniert haben. Aber Europa hat auch Fehler gemacht.
Nach meinem Eindruck erzeugen Sie in Ihren Büchern sehr viel Sympathien für die Täter. Richtig böse kann man die nicht finden.
Wissen Sie, vor allem in einer Krise weiß man nicht ganz genau, wer der Täter und wer das Opfer ist. Oder um es anderes oder auch, sagen wir, klarer auszudrücken. Man weiß nicht, wo die Grenze zwischen Täter und Opfer liegt und inwiefern das Opfer auch ein Täter ist und inwiefern der Täter auch zu seinen Opfern gehört. Und ich versuche, diese Optionen irgendwie als Stoff zum Nachdenken offen zu lassen.
Gerade in Ihrem zweiten Buch, Zahltag, ist das ja besonders deutlich, dass man Sympathien mit dem Täter empfinden kann. Denn da geht es um Steuerhinterziehung und es geht den Steuerhinterziehern an den Kragen. Wer seine Steuern nicht zahlt, hat sein Recht auf Leben verwirkt, meint ein Gerechtigkeitsfanatiker und schreitet schon mal zur Tat. Das scheint vielen Lesern gefallen zu haben. Denn auf der Rückseite der griechischen Ausgabe des Buchs ist ein Warnhinweis zu lesen, zur Nachahmung nicht empfohlen. Das hat mich sehr amüsiert. Also ich finde das Thema dieses Buch ihren Einfall genial, dass sie die Steuerhinterzieher bestrafen durch ihren Täter. Ja? Ja. Aber dann waren offensichtlich, also habe nicht nur ich diese Idee genial gefunden, sondern viele, viele andere Leser, wahrscheinlich die meisten. Und wie waren denn die Reaktionen in Griechenland, dass sie meinten, diesen Warnhinweis geben zu müssen?
Die Idee mag genial sein oder ein guter Einfall gewesen sein. Zur gleichen Zeit, gleichzeitig ist es sehr gefährlich. Denn es gibt das, was Max Weber Gewaltmonopol genannt hat. Und dieses Gewaltmonopol muss beim Staat liegen, besonders in den Demokratien. Es kann nicht jeder das Gewaltmonopol für sich selbst nutzen. Sagen wir, Täter tut das. Und ich weiß, dass es den Leuten gefällt, dass sie sagen, na endlich, irgendeiner hat, sagen wir, Gerechtigkeit geschafft. Ja, aber der falsche Mann, sage ich. Ja, aber der falsche Mann. Und das ist gefährlich eben. Und immer wenn mir die Leute sagen, das, dieser Mann ist genial, sage ich, ja, aber gefährlich auch. Stellen Sie sich mal vor, das tun die Leute überall, wo es, sagen wir, Ungerechtigkeit spüren, und zwar in einer Krise. Das Land wäre untergegangen, ganz einfach.
Aber Sie haben diese Figur erfunden, diesen Täter, und Sie haben die Verantwortung.
Ja, schon. Aber ich wollte ihm zeigen, dass die Gefahr besteht, wenn der Staat seine Aufgabe nicht ernst nimmt, nämlich Steuer einzukassieren, dann kommt irgendjemand an seiner Stelle und dann tut es auf dem falschen Weg. Das wollte ich zeigen.
Im dritten Buch geht es um große Hoffnungen und große Enttäuschungen. Die Wurzeln liegen in der Zeit der Diktatur, die die Studenten, Künstler, Schriftsteller und alle Freiheitsliebenden bitter bekämpften. Damals gab es eine Art Hymne, eine Hymne des Widerstands, das kretische Freiheitslied »Wann wird es wieder einen Sternenhimmel geben?« Haben Sie das mitgesungen?
Also ich war ja mehrere Generationen früher, älter. Aber ich habe diese jungen Leute sehr bewundert. Für ihren Mut, für Durchhaltevermögen, und dass sie es doch geschafft haben, es zu einem Höhepunkt zu bringen mit der Besetzung des Polytechnikums.
Okay. Aber Sie haben das schon miterlebt,
ja,
wie das Lied gesungen wurde in Hinterzimmern, also im Geheimen.
Ja, ich weiß. Ja? Ja.
Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Poteza kami xasteria, wann wird es wieder einen Sternenhimmel geben? Mhm. Herr Markaris, in Ihrem dritten und bisher letzten Buch Abrechnung, das im Original Brot, Bildung, Freiheit heißt, geht es um Griechenlands Schwierigkeiten mit der Demokratie und um die enttäuschten Hoffnungen nach den Jahren der Diktatur. Die Stimmung war anfangs so euphorisch. Und was ist dann so furchtbar schiefgegangen?
Ja, ich muss meinen Landsleuten etwas anerkennen. Als Anfang des 80er Jahre sie für eine PASOK-Regierung gestimmt hatten, dann sagten sie, endlich haben wir eine Partei, die sich an den Bürgerkrieg nicht beteiligt hat, die schwierigen Jahre mit dem Terrorstaat nicht mitgestaltet hat. Wir haben eine Partei, die keine traumatische Vergangenheit erlebt hat. Die sind junge Leute, wir werden für sie stimmen. Weil ja die Griechen damals sagten, endlich einmal weg, die Rechte muss weg und ein moderner Staat muss her. Dass sie von dieser PASOK-Partei enttäuscht wurden, war nicht ihr Fehler. Sie haben logisch gedacht. Also rationell gedacht. Ich habe gesagt, die sind die jungen Leute, die müssen wir wählen. Ein ganz normaler und offener Gedanke. Dass sie enttäuscht wurden, war nicht ihr Fehler. Aber wenn sie gemerkt hatten, dass sie enttäuscht worden sind, dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir auch, sagen wir, den Finger in den Honig schicken. So ist es gekommen. Und diese Generation, die nicht nur ich, sondern die älteren Generationen, zu denen ich auch gehöre, so stark bewundert haben, derjenige Teil davon, der den öffentlichen Raum in Griechenland besetzt hatte, also mit öffentlichem Raum meine ich Politik, Gewerkschaften und Bildung, vor allem Hochschulbildung. Diejenigen, die diesen Raum besetzt haben, die waren eine Enttäuschung. Die haben sich selbst und den anderen leicht gemacht. Sie haben von dem enormen Geldzufluss in Griechenland profitiert und eine Klientel geschaffen, die sie 18 Jahre lang der Regierung, also in die Macht, erhalten haben, getragen hat. Und was daraus geworden ist, sehen wir. Irgendwann, sage ich, müssen wir, ich werde es anders ausdrücken, Griechenland hat sowohl, sagen wir, die Intellektuellen als auch das Volk, die haben ein großes Problem. Die setzen sich mit ihrer Vergangenheit nicht auseinander. Ich sage das, weil ich gebürtig Istanbuler bin. Ich bin nicht in Griechenland geboren und aufgewachsen. Ich habe eine deutsche Kultur. Und ich kann das, sagen wir, von der Distanz her betrachten, wie das geht. Sie wollen sich mit der Vergangenheit nicht auseinandersetzen, die Leute. Das war mit dem Bürgerkrieg so, ist auch jetzt mit der Polytechnikum-Generation so. Und ich sage, irgendwann müssen wir doch untersuchen, was wir falsch gemacht haben, wo unsere Fehler liegen. Und irgendwann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass die jüngere Generation, die Generation der Söhne und Töchter dieser Leute, ihre Eltern und Großeltern zur Rechenschaft ziehen werden.
Warum ist das so schwierig, da Gehör zu finden? Warum reden Sie gegen die Wand, wenn Sie sagen, die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden? Es gibt doch genug intelligente, kluge Menschen in Griechenland.
Das ist einmal, zuerst einmal, ein Problem der Bildung in Griechenland. Denn die griechischen Jungen bekommen keine, sagen wir, umfassende und auch, sagen wir, eingehende Bildung der Geschichte und der Geschichte des Landes. Es geht immer um die Antike. Mittlerweile geht es mir so auf den Geist, dass wir auch in die deutsche Welt über die Antike mal reden, dann ganz wütend werde. Ich habe gesagt, jetzt reicht es mit der Antike. Wissen Sie, es reicht. Man lernt eine ganze Menge über Antike. Man lernt eine ganze Menge die Heldentat des großen griechischen großen Freiheitskampfes. Und wenn es zu den, sagen wir, bitteren Wahrheiten kommt, dann geht man so flüchtig darüber weg. Und man sagt, jetzt ist es weg, jetzt sollten wir das Land nicht spalten. Wir spalten doch das Land nicht. Es muss doch darüber geredet werden. Und weil es so ist, haben die jungen Leute keinen Begriff davon. Und weil es so ist, gibt es auch kein Interesse, die Vergangenheit zu verarbeiten. Aber das ist ja schlimm, auch für die Gegenwart. Denn so sperren wir den bitteren Wahrheiten den Weg. Und wir wollen nicht wissen, was wir alles als Volk falsch gemacht haben. Denn wir haben vieles falsch gemacht.
Ja, es ist eben sehr viel leichter, einen Sündenbock zu finden. Immer die anderen sind schuld.
Das machen eben die Griechen.
Ein wichtiger Wendepunkt war der Eintritt Griechenlands in die EWG. Damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, haben Sie gesagt. Plötzlich wurde das Land mit Geld überschüttet, aber die Griechen konnten damit nicht umgehen. Sie müssen uns jetzt mal bitte einen kleinen Exkurs in die griechische Mentalität geben, Herr Markaris.
Es geht nicht um die Mentalität. Es geht um andere Dinge. Es geht zuerst einmal, ich höre immer die Deutschen sagen, aber Griechenland, das ist doch der Orient. Und ich sage Servus. Na, endlich haben sie es gemerkt, dass es der Orient ist. Und ich sage, wissen Sie, Ihr Problem mit Griechenland ist eben die Antike. Ist Aristoteles, ist Plato, ist Sophokles. Und Sie vergessen dabei, dass nach dieser Antike der Byzanz gekommen ist. Byzanz war Orient. Und danach kamen 450 Jahre Osmanisches Reich. Das war Orient. Wieso sollten Sie einfach wissen sein? Ja, Sie hatten doch die Antike, die Demokratie, das geht nicht. Eines der Probleme der Deutschen ist, dass sie die Kultur als Kulturerbe verstehen. Und das ist falsch.
Als Kultur was?
Als Kulturerbe.
Erbe.
Verstehen. Und das ist falsch. Sagen, Griechen haben doch Plato und das ist Kulturerbe, keine Kultur. Und denn die Kultur, die ist auch, hat auch mit dem Orient zu tun, jahrelang. Wenn man das erlebt, dann versteht man eines. Die Griechen konnten mit ihrer Armut ganz gut umgehen, weil sie ihr Leben, sagen, also existenziell mit dieser Armut verbunden waren. Aber die Griechen kannten die Kultur des Reichtums nicht, weil sie keine Renaissance erlebt haben, keine, sagen wir, kein Bürgertum und keine Aufklärung. Man kann es ihnen nicht nachrechnen, so ist es gekommen.
Wenn Sie sagen, die Griechen befassen sich zu sehr mit ihrer Antike, mit der Vergangenheit, dann gilt das aber auch für die sogenannten kleinen Leute. Ich kann mir vorstellen, dass denen die Antike völlig egal ist.
Wenn Sie die ganze, sagen wir, die ganze Breite und die ganze Entwicklung der Geschichte nicht mitbekommen, und zwar eingehend mitbekommen, dann verkommt diese ganze, sagen wir, dieser Glanz der Antike aus Wissen zum Argument. Die Antike ist für die modernen Griechen eigentlich ein Argument und kein Wissensstoff. Kein Stoff ins Wissen. Und die sagen immer, wenn sie bedrängt sind, ja, aber wir, die Plato geschaffen und Demokratie den Europäern beigebracht haben, ich sage ihnen, das ist doch Argument. Das ist kein Wissen. Wissen ist was anderes. Also die Folge davon, dass man ihnen die Antike in der Schule aufpumpt, ist, dass sie ein Argument haben gegenüber denen, die sie glauben, sie unterdrücken sie. Und ich sage immer, was auch die Europäer nicht verstehen, denn ist diese, sagen wir, diese Ambivalenz Griechenlands zwischen Balkan und Europa. Das ist eine Ambivalenz. Und zwar, wenn man den Griechen sagt, ja, ihr Griechen, ja, mit Plato und Aristoteles und diese alte Athener-Demokratie, dann sind die Griechen ganz stolz und sagen, ja, sehen Sie, wir haben den Europäern das alles beigebracht. Wenn sie aber von den Europäern bedrängt werden, dann kommt eben der Balkan also zum Vorschein und sagt, ja, diese Europäer, die haben uns immer unterdrückt, das Balkan. Und diese, sagen wir, Ambivalenz lebt weiter.
Und jetzt mal eine Melodie, die wahrscheinlich jeder Deutsche mit Griechenland verbindet. Sorbas Tanz von Mikis Theodorakis. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Petros Markeris, Krimi-Autor aus Athen. Ich will nochmal darauf zurückkommen, auf den Umgang mit Geld. Also was die EWG und die EU ausgeschüttet hat. Also welche Gelder Griechenland bekommen hat, wo viele Leute eben davon profitiert haben, Schulden gemacht haben und nicht so richtig gewusst haben, dass sie diese Schulden mal zurückzahlen müssen. Ich habe mich gefragt, wie das kommt. Man weiß doch eigentlich, wenn man Geld leiht, dann muss man es zurückzahlen. Genauso wie man auch weiß, dass man Steuern zu zahlen hat, selbst wenn man nicht gerne Steuern zahlt.
Keine Bank hat kontrolliert, ob dieser Mann, den Kredit gewährt hat, imstande war, ihn auch zurückzuzahlen. Man hat die kontrolliert. Man hat keine, sagen wir, Untersuchung gemacht, sondern einfach das Geld ausgegeben. Naja, heute kann er das nicht mehr zahlen.
Aber die Leute, die Kredite bekommen haben, haben die geglaubt, die müssten die nie zurückzahlen?
Moment mal. Meine Tochter ging nach Prag, das war 2002, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ging nach Prag zum Filmstudium. Das war dort eine Filmhochschule, die sehr bekannte FAMU. Und die FAMU hatte auch einen Kurs, einjährigen, auf Englisch. Und sie wollte nach dem Diplom auch dieses eine Jahr in Prag machen. Und ich habe gesagt, naja, also wenn ich jetzt für den Unterhalt zahlen muss und auch für die Wohnung, dann kann ich doch für das Studium, also für die Spesen für das Studium, doch mir einen Kredit holen. Die Studiengebühren waren damals fast wir haben die 7.000 Euro. Ich habe einen Kredit von 10.000 Euro bekommen. Ich zahlte ihn monatlich aus meinem Konto und als der Halbbetrag ausbezahlt war oder zurückgezahlt war, bekam ich einen Anruf von der Bank. Und sie sagten, Herr Malkar, Sie haben doch einen Kredit bei mit uns. Aber ich sagte, ja, das stimmt. Und Sie haben die Hälfte davon zurückgezahlt. Habe ich gesagt, ja, stimmt auch. Dann sagte, wir haben einen Vorschlag. Ich sage, was für ein Vorschlag? Wir geben einen neuen Kredit von 15.000 Euro. Mit den 5.000 können Sie den Kredit zurückzahlen, Sie haben bitte 10.000 Euro. Ich habe gesagt, ja, danke, aber ich brauche den Kredit nicht mehr. Und die junge Dame fragte ganz erstaunt zurück, Sie wollen das Geld nicht? Der Durchschnittsgrieche hätte den Kredit genommen, mit den 5.000, den er hat den Kredit ausgezahlt und noch 10.000 in der Gewissheit, dann ist es so, wenn es im nächsten Kredit so weit war, wieder das System befolgt worden wäre. Warum sollte er Nein sagen? Warum sollte er den Kredit ablehnen? Warum? Es ist so weit gekommen, dass er gesagt hat, ich bekomme für die Auszahlung meinen neuen Kredit, also zahle ich nicht zurück. Bitte. Das hätte keine andere Bank auf der Welt gemacht. Deswegen habe ich ja den Roman über faule Kredite geschrieben.
Griechenland ist keine Konsensgesellschaft, das haben wir von Ihnen gelernt. Und das hat historische Gründe. Es gab immer nur die Konfrontation von zwei Lagern. Was man sich fragt, ist allerdings, wie es um die Solidarität der griechischen Gesellschaft steht, um den Patriotismus. Also die Reichen.
Jetzt kann ich das nicht mehr beantworten. Entschuldigung, aber ich kann diesen Patriotismusgeschlecht nicht beantworten. Ich habe das 100-mal gesagt. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte eine andere
Gut.
Frage.
Das ja, kann ja, ich nicht. Natürlich.
Ich sage, ich habe die Nase voll, immer ja. Diese Solidarität Klar. Und den Patriotismus. Ich kann das nicht mehr beantworten.
Gut, wir verlassen jetzt mal Athen und begeben uns gedanklich nach Istanbul. Dort sind Sie nämlich geboren. Für uns in Wiesbaden ist das besonders interessant, weil Istanbul Fatih unsere Partnerstadt ist. Und dort befindet sich noch heute im ehemaligen griechischen Viertel Fenne der Sitz des orthodoxen Patriarchats.
Ja.
Herr Markaris, Sie sind als Angehöriger der griechischen Minderheit in Istanbul aufgewachsen. Welche kindlichen Eindrücke von der Stadt haben sich bis heute erhalten?
Also, wissen Sie, die Stadt, in der ich gelebt habe, in der ich aufgewachsen bin, also kurz gesagt, die gibt es nicht mehr. Und das sage ich nicht irgendwie mit Bosheit, sondern weil es eben so ist. Ich habe Istanbul 1960 verlassen. Damals hatte die Stadt 1,5 Millionen Einwohner. Heute hat die Stadt knapp 20 Millionen Einwohner. Die Stadt hat sich geändert, das ist ganz normal. Natürlich vermisse ich diese Stadt, die für mich viel schöner war. Und zwar nicht von der Natur her, den Bosporus, den gibt es immer. Und die Prinzeninsel, die sind manchmal noch da, sondern die Stadt selbst. Es gibt ein Problem. Ich habe das auch in Athen erlebt. Sowohl, sagen wir, die Politiker, als auch die Stadtverwaltung, sowie auch, sagen wir, die Stadtbewohner, in diesen Städten verstehen die Modernisierung als Abreißen des Alten, als Niederreißen des Alten. Und das ist mörderisch, wenn sie das machen. Sie wollen also... Ich sehe das jetzt, wenn ich im Biolo spazieren gehe. Es gab prächtige Bauten. Was ich dort sehe, ist jetzt ein moderner Shopping Mall. Ich sage, das kann doch Gefahr sein. Sie haben genug Grundstück, um einen Mall aufzubauen. Wozu muss man das Alte zerstören? Jetzt kommt nach 100 Metern Abstand noch ein zweiter Mall dazu. Mit Abriss, also mit dem Niederreißen eines zweiten historischen Baus. Das hat unmittelbar mit der Kultur der Leute zu tun. Sie wissen das nicht zu schätzen. Und wenn sie das nicht wissen, irgendwann wird vom alten Istanbul ganz wenig übrig bleiben.
Die Griechen wurden einmal aus Istanbul vertrieben, aber heute, Ironie der Geschichte, emigrieren gerade junge Leute dorthin, weil sie in Griechenland keine Arbeit finden. Nun gibt es ja in Istanbul auch sehr viel Empörungspotenzial.
Naja, es gibt ja, also wenn ich mich also richtig informiert habe, gibt es zuerst einmal um die 600 Familien, griechische Familien, nicht Istanbuler Familien, die nach Istanbul gezogen sind. Viele davon finden Arbeit, weil ja die Griechen auch, ich meine, fremde Sprache sprechen. Das ist eines ihrer, sagen wir, ihren Vorteile. Und es kommt noch dazu, dass sie die Mentalität sehr gut verstehen. Und den Türken ist schon viel lieber, mit einem Griechen zusammenzuarbeiten, als mit einem Engländer. Und das hilft natürlich, dass sie Arbeit finden. Ich weiß nicht, ob alle dort bleiben werden. Ich bin mir sicher, dass viele die Stadt lieb gewinnen werden. Aber wie sich das entwickelt, dazu kann ich noch gar nichts sagen.
Unser nächstes Musikstück ist ein schönes Beispiel von geglückter griechisch-türkischer Zusammenarbeit. Sülfü Livaneli, der türkische Musiker und Schriftsteller, hat die Musik geschrieben. Und die Griechin Maria Farandouri singt Santon Metanasti, wie ein Immigrant. Herr Makaris, da Sie kein Hellseher sind, können Sie uns nicht sagen, wann die Krise in Griechenland beendet sein wird. Aber Sie können uns sagen, wann Ihr vierter Roman erscheinen wird in Deutschland. Sie haben ihn nämlich schon geschrieben. Würden Sie uns die Freude machen, zwei Sätze zum Inhalt zu sagen?
Also, Folgendes kann ich Ihnen sagen. Der vierte Roman ist ein Epilog zur Trilogie. Und der Epilog hat mit den einfachen Leuten zu tun. Es sind nicht mehr die Prominenten, es sind nicht mehr die namhaften Steuerhinterzieher, nicht die Banken, nicht die politische Generation der 80er Jahre, es sind die einfachen Leute. Und soweit es um die einfachen Leute geht, greift der Roman auch, sagen wir, einen Teil der Geschichte dieser Leute. Es geht um einfache Leute im Roman. Und was ich erzählen wollte und worauf ich hinweisen wollte mit dem Roman, ist, dass auch die einfachen Leute, sagen wir, viele Fehler gemacht haben und schwerwiegende Fehler gemacht haben. Und sie müssen sie damit leben lernen. So ist das. Und deswegen habe ich den letzten Roman geschrieben.
Also wir sind schon sehr gespannt darauf und warten. Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Danke, Herr Makaris, für dieses Gespräch und dass Sie uns alle ein bisschen schlauer gemacht haben, was Griechenland betrifft. Und es tut mir leid, dass ich Sie jetzt auch nochmal gequält habe mit diesen Fragen nach der Krise. Hoffentlich müssen Sie darüber nicht mehr viel erzählen in Zukunft. Bald sind Sommerferien und wer nach Griechenland fahren will, braucht vielleicht noch Reiselektüre. Ich empfehle dringend die Trilogie von Petros Makaris, Faule Kredite, Zahltag und Abrechnung, erschienen im Diogenes Verlag. Man kann die Bücher natürlich auch lesen, wenn man an die Ostsee reist oder in Wiesbaden bleibt. Zum Schluss eine Musik von Eleni Karahindrou für den Film Der Blick des Odysseus von Theo Angelopoulos. Petros Makaris hat zusammen mit Angelopoulos das Drehbuch geschrieben. Eine Erinnerung an den bedeutenden Regisseur, der im letzten Jahr gestorben ist. Und damit verabschiedet sich für heute Jutta Schostak.